Psychologen sagen, die Zeit zwischen 40 und 50 ist die Zeit der ersten Lebensbilanz. Habe ich erreicht, was ich wollte? Was soll noch kommen? Bin ich zufrieden mit meinem Leben? War das schon alles? Mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden machen wir immer so kurz vor der Konfirmation auf der Freizeit eine Einheit, die heißt Brief an mich selbst in 25 Jahren. Also die 14-Jährigen schreiben einen Brief an sich selbst zur Zeit ihrer silbernen Konfirmation, so um die 40 Jahre ist das. Und sie machen das sehr begeistert, manchmal erzählen sie davon, was sie geschrieben haben, obwohl der Brief natürlich nur für sie selbst und fest verschlossen ist. Und was sie da so erzählen, ist ganz oft: Ich habe dann eine liebe Frau, einen lieben Mann, ein schönes Haus, einen Hund, einen tollen Job. Und so wie die Konfis da erzählen, hat man das Gefühl, alle Entscheidungen sind eigentlich mit 40 gefällt. Und ich mache mir das immer wieder ganz neu klar, für 14-Jährige sind wir Middle-Ager Leute, für die das Leben im Prinzip vorbei ist. Der Schriftsteller Mark Kunz gibt Ihnen recht. Er schreibt, die durchschnittliche Biografie in Deutschland ist nur bis Ende 30 vorgesehen. Dann sollte man beruflich und familiär angekommen sein und die Kiste ruhig und solide zu Ende bringen. Genau dieses berufliche und familiäre Angekommensein ist nun Grund für die sogenannte Midlife-Crisis. Man hat sich beruflich fixiert, längst einen Lebenspartner gefunden, die Kinder sind da. Doch vielleicht halten Job und Partnerschaft nicht das, was sie mal versprochen haben. Das eigene Glück bleibt auf der Strecke. Aber man ist ja festgelegt, die vielen Verpflichtungen sind da, das Häuschen muss abbezahlt, die Kinder großgezogen werden. Das alles ist jetzt nicht einfach aufzukündigen. Wenn all das ins Bewusstsein kommt, kaufen plötzlich eigentlich ganz vernünftige Familienväter einen viel zu teuren Porsche und rasen damit über die Alpen hin zum Markusplatz in Venedig, um einen Cappuccino dort zu trinken und um endlich das Leben wieder zu fühlen. Menschen in der Midlife-Crisis sind vor keiner Peinlichkeit gefeit. Aber auch ernsthafte Lebensbrüche sind typisch für die Lebensmitte. Nicht das verflixte siebte Jahr einer Ehe ist besonders scheidungsanfällig, sondern die mittleren Lebensjahre sind es. Die Glücksforscherin Hilke Brockmann sagt, Mitte 40 ist der Tiefpunkt des individuellen Glücksempfindens erreicht. Also der Aufbruch im jungen Erwachsenenalter macht Menschen glücklich, wenn sie Gas geben können, die Entscheidungen ihres Lebens fällen. Und auch die Zeit nach dem Erwerbsleben, sagt die Autorin, ist heute so glücklich wie nie zuvor. Eine gut gefüllte Zeit mit vielen Möglichkeiten, Sinnstiftendes zu tun und vielleicht sogar ganz neu zu beginnen. In der Mitte des Lebens, sagt Hilke Brockmann, hängt man durch. Aber diese U-Kurve ist rein statistisch. Individuell sind die Lebensentwürfe natürlich so verschieden wie noch nie. Manche sind schon Mitte 30 etabliert und in jedem Lebensbereich angekommen. Umgekehrt Menschen, die erst in den 40er Jahren ihres Lebens Eltern werden, sie werden den Stress der mittleren Jahre auch sehr viel später erleben und deutlich später ihren Tiefpunkt erreichen. Oder Großeltern, die sich um die Enkel kümmern, als wären es die eigenen Kinder. Sie haben ganz andere Lebenskurven. Deshalb spricht man heute ja auch ergänzend und deutsch-englisch, also denglisch vermischend von der Drittlife-Crisis, die viele Menschen empfinden, über die Andreas Malessa ein Buch geschrieben hat, das aus dem Olaf Peters zitiert hat. Kurz, was wir als Midlife-Krise bezeichnen, kann zwischen Mitte 30 und Mitte 60 erlebt werden und sehr verschieden aussehen. Aber immer geht es um eine Verengung von Lebensmöglichkeiten. Eigentlich ist die sogenannte Midlife-Krise eine Verengungskrise. Wir fällen im Laufe des Lebens immer mehr Entscheidungen und wir haben immer weniger Möglichkeiten, Alternativen zu leben. Mit jeder Entscheidung, die wir fällen, legen wir uns mehr fest. Bei jeder Wegkreuzung wählen wir eine Richtung aus und andere Richtungen, die doch auch interessant sein könnten, bleiben uns verschlossen. Wer sich bindet an eine einzige Ehefrau, lässt 3 Milliarden Optionen ungenutzt. Die Optionen verengen sich immer mehr. Es beginnt eigentlich schon mit der Geburt und setzt sich in der Kindheit fort. Es wird uns nur in der Mitte des Lebens bewusster als zuvor. Das Leben verengt sich mit jedem Tag, den wir leben. Diese Verengung meinen wir heute im Gottesdienst, wenn das Thema heißt, war das schon alles von Midlife und anderen Krisen? Es geht heute Morgen nicht um Krisen im Sinne von Schicksalsschlägen, das hatten wir im Anders im Oktober, sondern es geht um diese Krisen, die durch langsame, durch schleichende Entwicklungen kommen und die uns erst nach und nach bewusst werden. Bestimmt protestieren einige von euch, wenn ich so spreche, von Verengung des Lebens. Und die haben recht. Man kann ja die Tatsache, dass wir immer mehr Entscheidungen fällen in unserem Leben, immer konsequenter in eine Richtung gehen, auch ganz positiv sehen. Als ein Entschiedensein, als ein Ausreifen unserer Persönlichkeit. Und da begegnen uns eben 2 unterschiedliche Verständnisse von Glück und von Leben. Glück ist, die richtigen Entscheidungen gefällt zu haben, oder Glück ist, alle Optionen noch zu haben. In den vergangenen Zeiten hat man das Entschiedensein als Lebensglück verstanden. Mein Lieblingsdichter aus dem 19. Jahrhundert, Adalbert Stifter, sagt, Glück ist die Gleichmäßigkeit des Seins, wenn die Jahre dahingleiten. Glück ist das unaufgeregte Zufriedensein mit der eigenen Lebenssituation. Aber wir leben nicht wie Adalbert Stifter im 19. Jahrhundert, sondern im 21. Und unsere Kultur ist eventorientiert, spaßorientiert, abenteuerorientiert. Interessant ist immer wieder das andere, das Neue. Gleichmäßigkeit ist was eher Negatives. Wir fragen uns, was kommt jetzt noch? Was kommt Neues? Sozialforscher sagen, der jugendkulturelle Lebensstiltypus gibt den gesellschaftlichen Ton an, bestimmt zum Beispiel die Werbung, die Fernsehsendungen. Schärfer ausgedrückt, wir wollen die Pubertät so lange wie möglich hinausziehen. Eine wunderbare Studie dazu ist der US-Spielfilm The Kid mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Am Vorabend des 40. Geburtstags hat ein reicher, erfolgreicher Imageberater eine entscheidende Begegnung. Ihm begegnet nämlich sein 8-jähriges alter Ego. Er begegnet also sich selbst, als er 8 Jahre ist. Und das Kind, Kid, kann nicht fassen, was einmal aus ihm werden wird. Ein unverheirateter, vereinsamter Yuppie. Der 40-Jährige versucht, das Kind zu beruhigen und sagt, du wirst einmal ein super cooler Typ, der bei den Frauen gut ankommt. Der 8-Jährige erwidert, der keine Frau hat, keinen Hund und keinen Pilotenschein, also ein völliger Versager. Für den Erwachsenen bedeutet Glück, sich nicht festgelegt zu haben. Für das Kind bedeutet Glück, die richtigen Entscheidungen gefällt zu haben. Der Film ist, ihr könnt es euch denken, auf der Seite des Kindes. Und das Kind hilft dem Erwachsenen dann noch im Laufe des Films die richtigen Entscheidungen für das eigene Leben zu fällen, auch jenseits der 40. Unser deutsches Wort Krise kommt aus dem Griechischen und heißt dort auch Entscheidung, entscheidende Wendung. Das ist wirklich der Clou bei der Geschichte, dass Krise und Entscheidung das gleiche Wort sind. Gerade die Krise kann die Zeit sein, in der ich Entscheidungen treffe. Es ist nie zu spät, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Eine Krise, ganz besonders die Midlife-Krise, zeigt uns, wir müssen unser Leben neu sortieren. Und wir erleben es hier in der DBZ-Gemeinde, dass Leute in der Mitte des Lebens eine ganz besonders wichtige Entscheidung ihres Lebens fällen. Die wichtigste, wie ich behaupte, nämlich die, jetzt ernst zu machen mit dem Glauben. Sie sagen, ab jetzt soll dieser Jesus Christus nicht nur eine historische Gestalt sein, sondern er soll entscheidend wichtig sein für mein Leben. Viele Leute, die heute Morgen hier sind, hätten es vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten, dass sie einmal regelmäßig in den Gottesdienst gehen, so seltsame Dinge tun wie beten oder vielleicht sogar einen Hauskreis besuchen. Das kommt nicht so einfach angeflogen, sondern ist Frage einer Entscheidung, einer Lebensentscheidung. Ich behaupte, zusammen mit dem Kid aus dem Film, Glück ist, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Und dafür ist es egal, an welcher Stelle der U-Kurve man sich gerade befindet. Wir können jederzeit die richtigen Entscheidungen fällen. Als ich gestern Abend die Predigt vorbereitet habe und als ich genau an dieser Stelle war, habe ich eine Pause gemacht, um meinen Schwager anzurufen. Der hatte gestern einen runden Geburtstag. Und er hat am Telefon unglaublich froh erzählt von den Entscheidungen seines Lebens, von den großen Entscheidungen und von den kleinen. Er hatte ein Feuerwerk entzündet am Telefon und als ich den Hörer auflegte, dachte ich, wow, da ist einer glücklich über die Entscheidung, die er gefällt hat in seinem Leben. Er hat sich zwischen 40 und 50 entschieden, Jesus nachzufolgen, meine Schwester zu heiraten und er hat endlich die richtige Mischung für sein Müsli gefunden, das er jeden Morgen zu sich nimmt. Er ist unglaublich fit und er sieht es so, das liegt auch an diesem Müsli. Glück ist frohes Entschiedensein. Glück ist nicht, alles unentschieden in der Schwebe zu halten. Wenn wir nach allem greifen, was um uns herum schwirrt, haben wir am Ende gar nichts in der Hand. Wie geht es dir, wenn du zurückschaust auf dein bisheriges Leben? Bist du froh darüber? Schmeckt es nach Leben? Hat das Würze? Ich habe in den letzten 14 Tagen Gewürzgurken neu für mich entdeckt. Ich habe auch schon im Gottesdienst am letzten Sonntag davon erzählt. So begeistert bin ich davon. Die Margot hatte die geniale Idee, auch die Deko entsprechend zu gestalten. Also ich habe mir früher nie was aus Gewürzgurken gemacht. Aber in den letzten 14 Tagen, Gewürzgurken sind wirklich genial. Wisst ihr auch, warum die Gewürzgurken heißen? Die heißen Gewürzgurken, weil sie kaum noch nach Gurke schmecken, sondern vor allem nach Gewürzen. Nach den Gewürzen, in denen sie mariniert wurden. Wirklich genial mit diesen Dingern. Sie schmecken nach der Marinade. Und die Gewürzgurke ist das Symbol einer schon jahrzehntealten christlichen Übung, eines christlichen Exerzitiums, das ich nie kannte, obwohl es schon so alt ist, habe ich erst vor 14 Tagen entdeckt. Diese christliche Übung heißt Soaking, auf Deutsch saugen. Ich bin völlig begeistert von Soaking. Es geht beim Soaking darum, Worte der Bibel, Worte von Gott in sich aufzusaugen, Bibelverse zu murmeln oder im Lobpreis die Gegenwart Gottes zu genießen oder zu entspannen. Was auch immer Soaking kann, verschieden aussehen. Wichtig ist nur, ganz bewusst die Gegenwart Gottes zu erleben, sie in sich aufzusaugen. Und das Bild für Soaking ist die Gewürzgurke. Gib das mal ein, googelt das mal. Überall Bilder von Gewürzgurken. Und da ist viel dran. Wir Menschen sind wie Gewürzgurken. Wir werden, ob wir wollen oder nicht, verändert durch das, was wir aufsaugen, was wir in uns aufnehmen. Und wenn wir glauben wollen, mit Ernst glauben wollen, dann geht es darum, dass wir die Worte Gottes, die guten Worte Gottes für unser Leben in uns aufsaugen, dass wir uns von ihm, seiner Gegenwart, marinieren lassen, immer mehr den Geschmack Gottes annehmen. Der Mensch ist wie eine Gewürzgurke. Er wird eingelegt und mariniert und dann schmeckt er nach dem, was er aufgesaugt hat. Die entscheidende Frage unseres Lebens ist, wem erlauben wir, uns so zu prägen, uns so Geschmack zu geben? In der Mitte des Lebens ist nun das Problem, dass viele von uns ausgetrocknet sind, leer, ausgelutscht. Und wisst ihr, wie eine Gurke aussieht, wenn sie so trocken ist? Schrumpelig. Im Extremfall sogar reißt sie auf. Bei einer Gewürzgurke ist es umgekehrt. Wenn die wochenlang mariniert ist, ist sie so vollgesogen, man kann die dann überall hinlegen, sogar in Knoblauchwasser. Die nimmt den Geschmack nicht an. Wenn wir leer und trocken sind, nehmen wir alles auf, was uns zuströmt. Jede Brühe, jeden Mist. Die Gewürzgurke ist deshalb für mich auch ein schönes Bild für Resilienz, für Widerstandsfähigkeit in Krisen. Ich möchte euch im letzten Teil der Predigt dieses Marinierungsverfahren näher erklären. Beim Soaking geht es, wie gesagt, um das Lob Gottes, um die Gegenwart Gottes. Und ich weiß, dass das für viele von euch eine komische Sache ist. Das klingt fromm, das klingt heilig. Aber wisst ihr, ich möchte euch das nicht vorenthalten. In der Bibel ist es nämlich immerhin die Bestimmung des Menschen, Gott zu loben, um Gott zu kreisen, Gottes Gegenwart aufzunehmen, bewusst vor Gott zu stehen. Sie behauptet, du und ich, wir sind auf dieser Welt, um Gott zu loben. Psalm 148. Lobt ihn, ihr jungen Männer und ihr Mädchen, Alte und Junge miteinander. Sie alle sollen den Herrn loben, denn er allein ist hoch erhaben. Seine Herrlichkeit reicht, soweit Himmel und Erde ist. Beim Soaken geht es darum, die Gegenwart Gottes zu genießen und zu entspannen, andere Gedanken loszulassen. Das kann so verschieden aussehen. Spazieren gehen oder ruhig auf dem Boden liegen, laut sein oder leise sein. Jedenfalls geht es immer darum, Gottes Gegenwart aufzusaugen. Wenn euch das schon seltsam vorkommt, noch seltsamer wird, wenn wir uns vergegenwärtigen, in der Bibel reagieren Menschen in Krisen erst einmal so, dass sie Gott loben. Nicht, weil die Krise schön ist, weil sie sich die Krise herbeigesehnt hätten, aber sie loben Gott, weil Gott Gott ist, auch in der Krise. Gott bleibt in und durch die Krise hindurch, führt. Also das Lob Gottes kommt nicht am Ende der Krise, wenn die vorbei ist, wenn man es überstanden hat und ausatmen kann und dann wieder Gott loben kann. Sie kommt gleich. Erst einmal wird Gott gelobt. Ein ganz krasses Beispiel ist Hiob im Alten Testament, der nun wirklich mehr hatte als eine Midlife-Krise. Er lobt Gott über seiner Krise und betet zu Gott: Egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört mein Lob. Wir hatten gesagt, Krise bedeutet auch Entscheidung. Und in der Bibel entscheiden sich Menschen, in der Krise Gott zu loben. Das ist seltsam, seltsam schön. Ich denke, im Lob Gottes reagieren wir darauf, dass wir selbst nie das Ganze der Wirklichkeit sehen können, sondern nur Gott. Wir sehen einen kleinen Ausschnitt. Er allein hat den Überblick. Ich möchte es in einem Bild sagen. Unser Leben hat zwei Seiten, wie eine Stickerei. Auf der einen Seite sind lose Fäden zu sehen in verschiedenen Farben. Es sieht aus, als wäre da was angefangen worden und immer wieder fallen und liegen gelassen. An manchen Stellen ist ein Muster zu erkennen, aber anderes scheint wild und chaotisch. Es ist die Rückseite der Stickerei. Wird diese Stickerei umgedreht, sieht man ein schönes Muster, eine wundervolle Stickerei. So hat auch unser Leben zwei Seiten, eine menschliche und eine ewige. Wir sehen immer nur die menschliche Seite. Und so scheint vieles in unserem Leben Zufall zu sein, Willkür zu sein, Durcheinander. Da sind so viele angefangene Fäden, da hängen so viele Sehnsüchte und unerfüllte Wünsche lose herum. Wie das alles in unserem Leben zusammenpasst, wie es sich fügt zu einem harmonischen Ganzen, zu einem schönen Bild, wie sich unser Leben letztlich erfüllt, das sehen wir nur, wenn wir mit den Augen Gottes sehen, mit den Augen der Ewigkeit, wenn wir uns um ihn drehen und nicht mehr um uns selber. Von der Ewigkeit her verstehen wir unser Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Der Apostel Paulus sagt im Hohelied der Liebe: Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Dann sehe ich das ganze Bild, denn wenn kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wenn wir schöne Lieder für Gott singen oder schöne Texte sprechen, wenn wir in seiner Gegenwart verweilen, einfach nur zuhören, dann eilen wir schon mal weit voraus in die Zukunft, in die neue Welt Gottes, in das Vollkommene und marinieren uns mit dieser Ewigkeit. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit ist eine Sehnsucht, die ich nie verlieren will. Ich möchte die Ewigkeit immer mehr in mich aufsaugen. Hier im Gottesdienst gibt es Gelegenheit, das schon mal zu tun. In vielfältiger Weise am schönsten beim Mitsingen der Lieder. Die Frage dieses Gottesdienstes lautete: War das schon alles? Die Antwort: Nein, das Beste kommt noch. Und davon möchte ich heute schon Geschmack und Würze abbekommen. Danke fürs Zuhören.